Klartext Wirtschaft. Der Podcast für die MacherInnen von heute. Andrea Gerhardt und Frank Ferchau im Gespräch mit spannenden UnternehmerInnen. Präsentiert von Ferchau, eine der führenden europäischen Plattformen für erstklassige Technologiedienstleistungen.
Ein Unternehmen hat Ziele, ein Verein hat treue Fans. Unternehmen denken in Quartalen, Clubs im Bundesliga- und Pokalrhythmus. Zoomt man in diese Welt rein, verschwimmen die Grenzen. Führen, organisieren und gestalten für Unternehmen und Clubs essentiell. Und damit sage auch ich herzlich willkommen bei Klartext Wirtschaft. Unser Thema heute: mehr als ein Club, was Vereine von Unternehmen unterscheidet und was vielleicht auch nicht. Unter anderem stellen wir heute diese Fragen. Was passiert, wenn man Werte aus der Wirtschaft auf einen Fußballclub überträgt oder umgekehrt? Wie viel Strategie braucht ein Sportverein? Wie viel Bauchgefühl verträgt ein Unternehmen? Und was macht eigentlich der Manager eines Vereins den ganzen Tag? Unser Special Guest heute war jahrelang in diesem spannenden Umfeld tätig. Aber erstmal möchte ich meinen Torwart, Stürmer und Verteidiger in einer Person hier begrüßen. Hallo Frank Ferchau.
Ja, super Beschreibung. Vielen Dank. Hallo lieber Andrea. Vielen Dank auch für die Steilvorlage. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir heute mit unserem Gast eine gute Dreierkette bilden werden, um mal so im Bild zu bleiben. Denn heute schauen wir mal ganz genau hin, wie Sportvereine, also professionelle Sportvereine, große Unternehmen ticken und was Unternehmer, die eben sozusagen auf der anderen Seite der freien Marktwirtschaft davon lernen können. Was verbindet eigentlich diese beiden komplexen unternehmerischen Gebilde? Vereine galten ja in der Vergangenheit lange als das genaue Gegenteil von Unternehmen, ja, weil in erster Linie Liebe, Leidenschaft zum Sport, Fankultur und Emotionen eben riesig groß geschrieben worden. Auf der anderen Seite wissen wir auch, da ist super viel Geld drin. Fußballvereine sind mittlerweile hochkomplexe Organisationen mit den unterschiedlichsten Stakeholdern und mit massiven, man kann das glaube ich so sagen, mit massiven wirtschaftlichen Interessen. Also wir reden hier über 500 Millionen oder 1 Milliarde große Unternehmen und im Ausland ja durchaus noch ein Tacken mehr. Also wird es auch hinter dem grünen Rasen sicherlich klare Prozesse geben, Strukturen, Hierarchien, die, denke ich mal, hochprofessionell aufgestellt sein müssen, damit neben den sportlichen eben auch der finanzielle Erfolg sich einstellt. Eine vermutlich sehr anspruchsvolle Managementaufgabe, Andrea.
Ja, das wollen wir natürlich heute alles erörtern, Frank. Und diese Frage muss ich dir am Anfang stellen. Für welchen Verein schlägt denn dein Fußballherz?
Mein Fußballherz ist relativ klein, aber ich habe ein riesen Handballherz. Und da tickt natürlich, da kann ich gar nicht, das ist genetisch vorbelegt hier in der Region, da tickt mein Herz seit fast 60 Jahren für den VfL Gummersbach. Ein toller Verein.
Ja, du kannst mich ja mal mitnehmen zum Handball. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich kenne auch jemanden, der da in Gummersbach bei der Nachwuchsförderung gerade aufgenommen wurde, mit 14 von zu Hause ausgezogen. Das muss man sich mal vorstellen. Aber ich weiß, auch von meinen Patenkindern beim Fußball ist das ja alles noch heftiger und beginnt noch früher. Also wir wollen in diesem ganzen Sportumfeld heute bleiben. Und genau deswegen haben wir uns einen Sportmanager eingeladen, der lange bei einem Top-Verein der Bundesliga und dem amtierenden DFB-Pokalsieger 2025 tätig war als CFO und COO. Und die Rede ist natürlich, ich nenne erstmal den Verein, den VfB Stuttgart. Wir kriegen jetzt von ihm exklusive Einblicke in diese Welt des Sportbusiness. Und ich sage damit Anpfiff auf unserem Klartext-Wirtschaftsspielfeld für Dr. Thomas Ignazi. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, lieber Thomas.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wunderbar, schön, dass du bei uns bist. Ja, Thomas, was muss man gemacht haben, um Finanzvorstand eines Bundesliga-Vereins zu werden?
Also ich glaube, da gibt es nicht diesen einen Weg. Frank, du weißt, dass ich 25 Jahre ungefähr in der Financial Industry war, also war in Banken- und Leasinggesellschaften und habe dort durch Zufall oder nicht immer mal punktuell Berührung gehabt zum Profifußball. Das heißt, dass man Vereine betreut hat wie Firmenkunden, sei es, dass man Infrastrukturinvestments begleitet und finanziert hat, Fußballstadien, Nachwuchsleistungszentren, Museen. Wir haben Marken monetarisiert in Form von Sale- und Leaseback-Strukturen. Und in der letzten Funktion war ich im Vorstand einer Bank, dort haben wir Fußballtransfers finanziert. Und das war wahrscheinlich der Aufsatzpunkt, dass ich angesprochen wurde, zum VfB zu kommen. Die Anfrage lief recht kryptisch über einen Personalberater, ob ich Interesse am Sport hatte. Ich wusste noch nicht mal, von welcher Sportart wir sprechen, geschweige denn Liga. Aber es war natürlich eine tolle Sache, als es dann hieß VfB Stuttgart. Und da war ich die letzten 4 Jahre als CFO und COO und habe dort alle Querschnittsthemen verantwortet. Personal, Recht, Compliance, Infrastruktur, Finanzen, so wie in einem normalen Unternehmen auch.
Ja, Wahnsinn. So, dann warst du also dort und kurz davor hatten wir uns, glaube ich, in Portugal getroffen. Und schilder doch mal den Hörern meine Reaktion, als du mir berichtest, dass du deinen aktuellen Job gegen einen Finanzvorstandsjob in einem Verein tauschen würdest.
Ja, also Frank, du warst gelinde gesagt überrascht. Ich hatte eher das Gefühl, dein Puls stieg. Augenzwinkernd wolltest du mich zum Drogentest schicken. Wir haben allerdings da schnell eine Gesprächsbasis gefunden, weil wir haben schnell verstanden, das sind mittlerweile so große Einheiten, die einem mittelständischen Unternehmen eben gleich sind und es muss entsprechend geführt werden. Und insofern war ich in der Situation, dass ich mir so einen Ausflug in den Sport wunderbar vorstellen und leisten konnte. Und ich habe das mit großem Vergnügen gemacht.
Ja, ich habe dich dafür bewundert, Thomas, und das ein bisschen von außen begleitet. Was sind, vielleicht reduziert auf 3 bis 5 Begriffe, was sind die zentralen Unterschiede zwischen einem Unternehmen und einem professionell geführten Verein?
Ich habe ja gesagt, ich komme aus der Finanzindustrie und ich habe so das Gefühl, wenn man in der Finanzindustrie sich bewegt, dann hat man vielfach mit Krisen zu tun. Und wenn ich so mein Berufsleben so ein bisschen in den Rückspiegel schaue, Asienkrise, Argentinienkrise, 9/11-Krise, Subprime-Krise, Covid, Ukraine, Energiepreise und so weiter. Aber so eine handfeste Fußballkrise kannte ich noch nicht. Das habe ich dann beim VfB Stuttgart kennengelernt, was das bedeutet, ein Turnaround-Case im Fußball begleiten und managen zu können. Der Verein ist zweimal abgestiegen, zweimal aufgestiegen. Dann kam Corona mit dem vollen Programm. Das heißt Kurzarbeit, Überbrückungskredite, die Finanzen mussten neu aufgestellt werden. Und nebenbei natürlich das einzige Produkt, was man hat. Ja, man ist ja in so einem Fußballunternehmen als Monoliner unterwegs. Man hat ein einziges Produkt. Man kann als Vorstand nicht unmittelbar auf den Erfolg einwirken. Ich sagte dann immer Innenpfosten oder Außenpfosten, also das ist nicht die Sache des Vorstands, das passiert dann auf dem grünen Rasen. Es ist ein hochvolatiles Geschäft, es ist ein Geschäft mit überschaubarem Eigenkapital und mit enorm vielen Emotionen. Und der VfB Stuttgart ist in der Rechtsform einer AG aus dem Verein ausgegliedert worden. Und wenn man eine AG so ein bisschen im Hinterkopf hat, Frank, dann ist es so, dann denkt man, naja, die Organe sind ein Vorstand, ein Aufsichtsrat und die Hauptversammlung. Man unterschlägt aber dabei, dass man viel, viel mehr Stakeholdern gerecht werden muss, wie zum Beispiel ein Präsidenten, ein Präsidium, ein Ehrenrat, ein Freundeskreis, Sponsoren, Fans. Fans sind gleichzeitig Kunden und natürlich die breite Masse der Öffentlichkeit. Also das ist schon ein deutlich anderes Unternehmen. Aber hat natürlich auch seine Reize, nämlich die Herausforderung anzunehmen, dass man über den sportlichen Erfolg in den wirtschaftlichen Erfolg reingehen möchte, um eben das einzige Produkt, was man hat, konzentriert zu stärken. Das ist die eine Sache und dass man halt ein Teil der Gesellschaft ist. Und das emotionalisiert natürlich enorm.
Du, es war ja am Anfang, ich denke mal, für alle Unternehmen kann man, glaube ich, sagen, war Covid schwierig. Auch Organe hat jedes Unternehmen, aber ich denke mal, das Thema Öffentlichkeit, Emotionen und dann vielleicht auch Innenpfosten, Außenpfosten sind so zentrale Begriffe für mich jetzt mal so, die das vielleicht extrem anspruchsvoll machen. Ich sage mal, wie geht man dann mit diesen hohen öffentlichen Erwartungen, mit den Fans, mit, ich sage mal, vielleicht auch nicht rational begründbaren Entscheidungen? Ich kenne das ja aus Gummersbach, 2 Spiele gewonnen, sind wir Final Four, das ist klarer Fall. Ja, und wie hast du das erlebt? Wie geht man professionell? Ich sag mal, weiß nicht, was macht der VfB Stuttgart für einen Umsatz? Aber das ist ja doch eine andere Liga.
Der VfB Stuttgart macht ungefähr 300 Millionen Umsatz. Und ja. Wir haben damals gehabt über 500 Mitarbeiter und sind damit nach den Kennzahlen, den reinen Kennzahlen, ein veritabler Mittelständler. Ja. So wie übrigens alle Bundesliga-Clubs. Nur, wenn man die Öffentlichkeit noch mit einpreist, dann agiert man wie ein DAX-Unternehmen. Das muss man halt wissen. Also alles, was man tut und macht, ist eine Meldung. Jede Nachricht ist eine Meldung. Vom Pförtner bis zum Vorstand, vom Trainer bis zum Zeugwart. Da steht dann auch gerne in der Bild-Zeitung über dem Knick. Fußball interessiert, Fußball emotionalisiert, also nach dem alten Bild-Zeitungsmotto: Rotlicht, Blaulicht, Flutlicht, alles muss in die Zeitung rein.
Entschuldigung, wenn ich so lachen muss, aber das sind schon ganz prägnante Formulierungen hier. Trotzdem, ich komme nochmal zurück. Wie geht ein Verein, wie du schon gesagt hast, mittelständiges Volumen, DAX, Aufmerksamkeit, wie geht man damit um? Was ist sozusagen, was unterscheidet das? Noch dazu Innenpfosten, Außenpfosten, also man kann 4-3 gewinnen oder eben umgekehrt und dann gibt es 0 Punkte.
Das ist so. Das ist so. Ich kenne den VfB jetzt vom Innenleben. VfB Stuttgart. VfB gibt es seit 1893. Mal als Verein für Begeisterung, mal als Verein für Bauchschmerzen, meistens aber dann doch schon als Verein für Bewegungsspiele. Und warum sage ich das? Weil im Vergleich eben zur Wirtschaft, ein Unternehmen aus der Realwirtschaft schaltet in den Krisenmodus nach 3-4 schlechten Quartalen. Beim Fußball ist das nach 3-4 schlechten Spieltagen. Nach 4 verlorenen Spielen ist Vollkrise da. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ich anders als in der Wirtschaft jeden Samstag von vorne bei 0-0 beginne und eben Fehler, Stimmung, Leistung dann korrigieren kann. Und das ist der große, große Charme. Und entscheidend ist, dass man eine klare, abgestimmte Kommunikation hat, nach innen und nach außen. Dass ein Rollenverständnis klar ist, was man macht und was man tut und wer für was verantwortlich ist. Und das kann man, wie ich finde, relativ einfach erkennen bei der Ressortzuteilung im Vorstand eines Vereines. Wir waren zu viert im Vorstand. Und wenn man sich diese einzelnen Funktionen mal anschaut, wirklich überspitzt gesagt, aber ich finde, das ist ganz anschaulich. Das Gesicht des Vereines, der Sprecher des Vorstandes, in aller Regel verantwortet auch die Kommunikation. Die Kommunikation ist ein Tagesgeschäft. Dann hat man einen Sportverantwortlichen, der denkt von Spieltag zu Spieltag, überspitzt gesagt. Natürlich macht er eine Kaderplanung, vielleicht sogar eine strategische Kaderplanung, aber Samstag bis Samstag. Dann hat man einen Marketing- und Vertriebschef, der macht die Pricing-Struktur für die Tickets der nächsten Saison. Der versucht, die Logen auszuvermieten. Der versucht, die Hospitality-Bereiche vollzukriegen. Der versucht, das Sponsorenmanagement fürs nächste Jahr zu machen. Und in meiner Funktion, CFO, COO, für Personal unter anderem zuständig, da ist man mittelfristig und langfristig unterwegs. Also man denke, Investitionen in Beton, die werden über 10 oder 20 Jahre finanziert. Man hat Gewährleistungsansprüche, man hat Verjährungen, man hat Mitarbeiter, teilweise 20, 30 Jahre im Verein. Um auf die Frage zurückzukommen, wie macht man das? Mit einer klaren Rollenverteilung, mit einem gewürdigten Maß an Vertrauen, Respekt zueinander. Und diese Rollenaufteilung muss eigentlich münden in eine abgestimmte Kommunikation nach innen und außen, um klare Ruhe zu bewahren und klare Rollenverteilung zu machen. Und das nicht nur in der Mannschaft, sondern auch in der Verwaltung. Bei den Mitarbeitern muss Ruhe da sein, bei den Gremien, bei den Sponsoren und natürlich dann in der Öffentlichkeit, dass man sich nicht treiben lässt. Das heißt also, eine klare Kommunikation hilft dann schon, ne?
Das hört sich, Thomas, eigentlich, so wie du das beschreibst, eigentlich nicht deutlich anders an wie eine Ressortverteilung, nur mit anderen Begrifflichkeiten, Sport zum Beispiel oder auch die Dominanz der Kommunikation, klar. Wie in einem ganz normalen Unternehmen. Ruhe, glaube ich, auch kann man sagen, ist in einem ganz normalen gewerblichen Unternehmen nie schädlich, ja, wenn man einen kühlen Kopf bewahrt, auch in heißen Zeiten. Also da würde ich eher sagen, da ist ein Gleichklang zu einem Unternehmen. Aber worauf ich hinaus wollte, war: Was machen denn, wenn alle, für die jetzt das Gleiche gilt, also Ruhe bewahren, vernünftige Kommunikation, Sport, Marketing, CFO und so weiter und so fort, was unterscheidet denn die Top 3 von den Low 3? Ich sag mal, wo ist jetzt der Unterschied dazwischen, wenn alle, du hast ja gerade gesagt, im Grunde sind, außer vielleicht jetzt Bayern und Leverkusen und vielleicht noch Frankfurt, weiß ich nicht, alle in einer wirtschaftlich vergleichbaren Liga. Was sind denn dann die Themen, die Erfolg von Misserfolg differenziert, wenn alle ungefähr das gleiche Setup haben und auch die Spielregeln kennen? Sie sind ja für alle die gleichen.
Ja, die Spielregeln sind die gleichen. Das ist ja das Schöne. 11 gegen 11 und jedes Spiel beginnt bei 0-0. Allerdings hat jeder Verein seine Eigenheiten. Jeder Verein ist verwurzelt in seiner Heimat, in seiner Region und ist dann natürlich auch ein Stück weit in diesen Landstrichen Kultur bildend. Und da hat man große Vereine und kleine Vereine. Man hat modernere Vereine, jüngere Vereine oder mit einer ewig langen Tradition. Die Erfolgszutaten sind im Grunde genommen die, dass man auf der Top-Linie natürlich die Mitarbeiter hat, die in ihren Boxen die besten Talente sind. Das gilt für ein Unternehmen genauso wie für einen Sport. Das Zweite ist, dass man sich klar sein muss, mit dem sportlichen Erfolg kommt eben der wirtschaftlicher Erfolg. Also je sportlich erfolgreicher ich bin, desto mehr TV-Gelder kann ich einnehmen. Jeder TV-Rang macht ungefähr 2,5 bis 3 Millionen aus. Desto mehr Sponsoring kriege ich rein, desto mehr Ticketing kriege ich rein, desto mehr Vermarktung kriege ich rein und. Und dann ist die Frage, wie können sich die Vereine so aufstellen, dass sie eben aus einer Solidität, einer Bilanz so agieren können, dass man immer ausreichend Kapital hat, um für Unvorgesehenes gewappnet zu sein. Im Schnitt verliert man einmal im Jahr in der Bundesliga einen Trainer mit Staff und Gefolge. Ich war 4 Jahre beim VfB Stuttgart, hatte 4 Trainer, hatte 2 Präsidenten, 2 Sportdirektoren. Also da ist ein hoher Umschlag. Und da ist es wichtig, dauerhaft kreditfähig zu sein. Und das heißt also, dieses eine Produkt, was ich habe, Fußball, das ist auf der einen Seite zu stärken und auf der anderen Seite ist es auch so auszudifferenzieren, dass ich sozusagen derivative Elemente habe, die ich vereinnahmen kann. Und die Vereine unterscheiden sich dahingehend zum Beispiel durch das Stadion. Ein großes Stadion ermöglicht mir, und so haben wir uns zum Beispiel positioniert, als Messeanbieter. Wir konnten das Stadion 365 Tage im Jahr wirtschaftlich nutzen für Veranstaltungen, für Product Placement, für Betriebsversammlungen, für Hauptversammlungen und. Und im Sommer, während der spielfreien Zeit, konnte man Konzerte spielen. Das sind natürlich Eingangsquellen oder Einnahmequellen, die nicht jeder Verein so hat. Das ist schon mal ein Differenzierungsmerkmal. In Frankfurt ist es so, dass man da vielleicht sogar überproportional profitiert von einem Flughafen. Da kann Elton John morgens reinfliegen und abends wieder rausfliegen. Das hat man in Heidenheim mit Sicherheit nicht. Ja, also insofern gibt es da ganz bestimmte Elemente, die ich da spielen kann. Am Ende des Tages zählt der sportliche Erfolg. Es gibt eine hohe Korrelation zwischen sportlichem Erfolg und wirtschaftlichem Erfolg. Aber das muss so ausbalanciert sein, dass man eben auch mal sportlich daneben greifen muss. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben dort 11 im Kader, vielleicht 30 postpubertierende Jungs da drin, die in der Entwicklungsphase sind. Das heißt also, ein Sportverein muss ein optimales Umfeld finden mit Ärzten, mit Physios, mit Zeugwarten, mit Busfahrern und so weiter, damit die eine hohe Performance haben.
Hört sich für mich jetzt im Grunde, sage ich jetzt mal, zwar natürlich speziell, aber schon reproduzierbar an. Also wenn du sagst, ja klar, Talente in der Box, logisch, das mit dem Sport muss funktionieren, das Kapital muss wieder eingespielt werden. Wir haben auch noch Produktionsanlagen, die müssen möglichst gut genutzt werden. Aber klar, wenn ich das dann richtig verstehe, geht es eben um das Zusammenspiel dieser 4 Elemente. Und gerade bei den 4 Elementen, bei dem vielen Geld, was da vorhanden ist, dann sind doch eigentlich Vereine mit Metropolhintergrund klar im Vorteil gegenüber Heidenheim. Würdest du das auch so sehen? Ist die Liga in Zukunft eine Liga der Millionenmetropolen? Ist das zwangsläufig? Wird das darauf hinauslaufen?
Das weiß ich nicht. Denn wenn man sich in der Bundesliga einmal umschaut, gibt es kleine wie große Vereine in einer Koexistenz. Man denke an Freiburg, man denke an Mainz, man denke an St. Pauli, ja, man denke an Heidenheim. Und das macht es eben aus, dass man dort ein Zusammengehörigkeitsgefühl eben aus der Lokalität heraus schaffen kann. Und dann hat man auch eine Daseinsberechtigung. Es ist für die natürlich unendlich schwieriger, wenn ich ein Stadion habe, wie bei St. Pauli, mitten in der Stadt, was ich nicht nutzen kann für Konzerte. Ist das ein gewaltiger Unterschied zum Beispiel zum Volksparkstadion? Das ist ein strukturierter Nachteil. Also müssen die andere Wege finden, um zum Beispiel zusätzliche Einnahmequellen zu generieren. Und Einnahmequellen können sein, der totale Gamechanger zurzeit ist doch im Grunde genommen das Internet und die Globalisierung. Und wir sehen es an anderen Unternehmen und wie die sich verändert. Und dem müssen wir uns stellen. Also denken wir mal an Amazon. Amazon hat keine Läden mehr. Uber hat keine Autos. Facebook hat keinen eigenen Content. Airbnb hat keine eigenen Wohnungen und Häuser. Will damit sagen, alles das, was das Internet kreiert, muss ich mal versuchen zu adaptieren als Club und muss versuchen, eigenen Content, eigene Aufmerksamkeit, eigene Relevanz zu schaffen, um dann am Ende des Tages eine Kundenbindung zu den Fans zu haben, die dann mit ihrer Kaufkraft dann auch ein Trikot für 100 Euro und so weiter zahlen oder eben den Sponsor, der nicht nur auf die Brust, auf den Ärmel kommt, sondern dann auch in den Kuchenblöcken, in den Hospitality-Bereichen sitzt oder eben eine Bandenwerbung zeichnet.
Wow, ich bin echt hier ein bisschen vom Sessel gefegt, weil mir gerade die Komplexität des Geschäfts mal aufgeht. Es geht darum, erfolgreich zu sein, vielleicht noch Tribünenplätze zu verkaufen, Vermarktungen in den Medien, sondern das ist viel, viel komplexer, viel anspruchsvoller und natürlich auch durch die Digitalisierung eröffnen sich zusätzliche Kanäle. Du, sag mal, eine Sache wollte ich da in dem Umfeld gerade noch ansprechen. Jetzt seid ihr beim VfB Stuttgart während deiner Zeit dort, du hast es erwähnt, war es eine Achterbahnfahrt. Ihr seid aber auch sehr, sehr stark gewachsen im Grundsatz. Was hat das mit dem Verein gemacht? Also Stichwort wachsendes Unternehmen. Was bedeutet das für einen Verein und welche Parallelen gibt es dann gegebenenfalls zu Unternehmen?
Also wenn man mal so eine Kurve auflegt, war das gar keine so große Achterbahnfahrt. Sondern wir haben versucht, am Anfang den Verein zu stabilisieren. Und zwar monetär zu stabilisieren, indem wir halt bei den Investoren, und Banken sind in der Regel auch Investoren, um Vertrauen geworben haben. Und es war ganz wichtig, ich habe es angesprochen, der hohe Kausalzusammenhang zwischen sportlichem Erfolg und wirtschaftlichem Erfolg, der ist unter anderem dadurch geprägt, dass man in eine Position kommen muss als Verein, dass ich am Transfermarkt Spieler kaufen kann, ohne vorher andere verkaufen zu müssen. Dann habe ich erstmal einen strukturellen Vorteil. Wenn alle wissen, dass ich einen Spieler verkaufen muss, drückt das auf den Preis. Wenn ich dann einen linken Verteidiger nachkaufen kann, dann geht der Preis eben entsprechend hoch. Das heißt also, Vertrauen bei den Investoren und bei den Banken zu schaffen. Nun sind Banken natürlich Optimisten, so wie ich auch. Ich habe das ja nun jahrelang gemacht. Man ist Optimist, wenn man Geld verleiht, will man zurückhaben, idealerweise mit Zinsen. Aber so einfach ist das dann nicht. Man spricht dann natürlich, welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden. In welche Art von Kommunikation, welche Art von Transparenz, Teilhabe an strategischen Überlegungen. Also zum Beispiel das Stadion. Wir haben das Stadion umgebaut. Wir haben 170 Millionen in das Stadion investiert, um wirklich ein Top-Stadion auch dann zur Europameisterschaft 24 zu haben mit Hospitality-Bereichen und regionaler Küche und halt den Annehmlichkeiten jetzt der Zeit entsprechend. Und wenn man da Finanzierungspartner braucht, muss man die an der Idee teilhaben lassen. Und da ist es viel Kommunikation, Belastbarkeit, Milestone-Planung und dann entsprechende Umsetzung.
Wie ist es eigentlich? Ich sag mal, so ein Fußballverein, hast du gerade auch gesagt, das sind natürlich Emotionen, das ist sportliches Streben nach Erfolg und es ist Unternehmertum. Darf ich mir das so vorstellen, dass je größer der Verein ist, je mehr Geld im Spiel ist, dass das Unternehmertum, also die Vergleichbarkeit zu einem klassischen Unternehmen, damit auch zunimmt und der Verein vielleicht ein bisschen abnimmt?
Ich glaube schon, dass je größer ein Verein ist, desto mächtiger und größer ist ja die vermeintliche Infrastruktur. Mhm. Muss man so zwei Sachen im Hinterkopf haben. In Deutschland gibt es ja die berühmte 50-plus-1-Regel. Das bedeutet, dass in der Regel die Profifußballmannschaften ausgegliedert sind in eine Kapitalgesellschaft, wobei dann der Mutterverein dort die Mehrheit hält. Also 50-plus-1. Warum sage ich das? Weil man natürlich im Verein noch hinten dran hat die Mitglieder. Und die Mitglieder, wenn dort ein Verein 100.000, 140.000, 200.000 Mitglieder hat, dann macht das was mit einem Verein. Also die Mitgliederversammlungen, die sind top organisiert. Das ist im Grunde das oberste Organ eines Vereins. Sind organisiert genauso gut wie Hauptversammlungen von, was weiß ich, Siemens, BASF und großen Banken. Das heißt also, das geht mit einem Maximum an Professionalität einher. Dadurch, dass alles öffentlich ist, ist es auch so, dass man, wenn man sich dann in der Öffentlichkeit bewegt, entsprechend abgestimmte Botschaften zum Besten bringen muss. Das heißt also, man hat eine starke Kommunikationsabteilung. Dann gibt es hinten dran, also wir hatten 500 Mitarbeiter, natürlich eine Personalabteilung, Personalentwicklung, Gehaltsbänder, ein Betriebsrat. Man hat sowas wie Whistleblowing, Ombudsstelle, Good Governance. Das sind alles Themen, die in der normalen Wirtschaft seit Jahren abgewickelt werden. Und das ist im Fußball jetzt Genauso. Und ich habe das Gefühl, dass es im Fußball dort noch mehr Fahrt aufnimmt, weil die Sponsoren, die sich engagieren, natürlich ein inhärentes Reputationsrisiko haben. Die wollen halt in einem Umfeld sein, wo sie nicht nur leuchten und leuchten können, sondern die wollen in einem Umfeld sein, was reputativ einwandfrei ist. Man möchte halt nicht, also das klassische Thema Doping im Radsport oder mit Industrien, mit denen man nicht zusammen sein will, umweltschädigend, Glücksspiel, Pornografie oder Rüstung und solche Geschichten. Also da legen Sponsoren schon enormen Wert, weil die natürlich über den Sport ihre Marke transportieren. Das ist ja der Sinn der Sache.
Okay. Jetzt hatte ich mir das an und für sich so vorgestellt, dass es doch immense Unterschiede zwischen einem Verein und Unternehmen gibt, habe aber sozusagen als Lessons Learned für mich jetzt mitgenommen, dass je größer der Verein, umso unternehmerischer ist er. Es existieren Strukturen, die versuchen, eine Fokussierung auf den sportlichen Erfolg zu ermöglichen, das eingesetzte Kapital so vielfältig wie möglich und breitbandig in die sozusagen in die Wiederverzinsung zu bringen, was für mein Dafürhalten sich wie ein ganz normales Unternehmen anhört. Und wir haben, würde ich jetzt mal so mitnehmen, wir haben verstanden, dass Größe ein positives Attribut ist in dem Sinne. Was, frage ich dich jetzt, hast du denn ganz persönlich beim VfB Stuttgart für dich mitgenommen, wo du sagst, das hätte ich gerne jetzt in meinem nächsten Job in der Privatwirtschaft mit transportiert? Das war etwas, was so einmalig ist, was so ein Asset ist. Das war mir vorher nicht klar und ist ein toller Baustein für den zukünftigen Erfolg.
Also es gibt nochmal einen gewaltigen Unterschied zur Realwirtschaft. Fußballvereine haben per se keine Gewinnabzielungsabsicht. Fußballvereine haben keine Dividendenausschüttung in aller Regel. Fußballvereine wollen jeden überschüssigen Euro idealerweise in den Kader investieren, um den Kaderwert zu steigern, um eben darüber den sportlichen Erfolg zu erzielen. Insofern ist es wichtig, dass man von vornherein Wirtschaft und Sport zusammen denkt und damit dann gemeinschaftlich erfolgreich ist und dann das eine Produkt wiederum zu stärken.
Gut, aber wenn ich da gerade einsetzen will, wir wissen beide, dass wenn der Verein überschuldet ist, auch der sportliche Erfolg ganz schnell an Grenzen gerät.
Ja, genau.
Ja, also auch wenn jetzt sozusagen eine absolute Rendite nicht im Vordergrund steht, eine ausgeglichene wirtschaftliche Bilanz, eine vernünftige G&V, genau. Ich sag mal, das müsste ja auch bei einem Verein das sein, was man anstrebt. Auch wenn es darum geht, dieses Geld schnellstmöglichst wiederum in zum Beispiel eine Kaderplanung, Infrastruktur etc. zu investieren.
Genau, und das ist der Punkt. Es muss also ausgeglichen sein. Also ein Finanzvorstand muss ermöglichen, ohne dass die Budgets eigentlich durch das Fenster verschwinden. Also das ist eben die langfristige Ausrichtung. Das heißt natürlich den Kader stärken, aber auch ein Auge drauf zu haben, wo ist es notwendig zu investieren. Wir sprachen über Digitalisierung, Globalisierung, Mediencontent, Infrastruktur in einem Umfeld wie zum Beispiel eine Athletikhalle oder eben ein Stadion, was ich versuche dann zu monetarisieren über andere Veranstaltungen. Aber die Frage, die du gestellt hast, was man aus so einem Club mitnehmen kann, aus so einem Umfeld mitnehmen kann, da sind schon zwei Elemente da, die ich da doch hervorheben möchte. Das eine ist, das ist ein Führungsthema und das andere ist ein Emotionalisierungsthema. Also wenn man sich mal das Thema Führung so ein bisschen anguckt im Sport, im Hochleistungssport, da geht es viel um Mentalität, um Einstellung, um Leistungsbereitschaft, um Zielerreichungswille und das idealerweise im Team. Also der Ansporn, sich gegenseitig besser zu machen, der zieht sich durch so einen ganzen Verein durch. Mut und Selbstvertrauen ist dort ein Riesenthema. Also ein Sportler geht nicht rein in ein Finale und sagt, ach, die Silbermedaille ist auch schön. Nee, der will die Goldmedaille haben. Und der nimmt diese Situation als Privileg und bedeutet, ein Spitzensportler ist ganz anders in der Lage, mit Druck umzugehen, weil der sagt, das ist meine Chance. Und das ist nicht die Fehlervermeidung, die ich zum Teil in der Wirtschaft kennengelernt habe, dass man eigentlich versuchte, unbedingt Fehler zu vermeiden. Die Sportler versuchen, die Latte eben höher zu legen. Und ein guter Fußballer, der spielt zwar einen guten Pass, aber viel lieber will er das Tor schießen. Das ist eben die Spitzenleistung. Und diese Kombination zwischen dem klugen Einsatz von Kraft, Talent und dass ein Erfolg im Grunde genommen der Startpunkt ist für die nächste Herausforderung, das können wir uns in der Wirtschaft ein Stück weit vom Fußball, vom Sport abschauen.
Gut, das war unser Thema, wie schaffe ich eine Gewinnermentalität?
Genau.
Ja, und vielleicht habe ich den Punkt verpackt. Das Zweite war der Aspekt der Emotionalisierung.
die Emotionalisierung. Es gibt noch einen anderen Punkt, was man so ein Stück bei dem Hinterkopf haben muss. Die Tatsache der Führung. Also ein Trainer, der hat eine ganz herausgehobene Stellung in so einem Konstrukt Fußball. Dort sind im Kader 30, 35 Leute ungefähr. 35 Fußballer. Jeden Sommer, jede Transferperiode hat man ungefähr einen Umschlag von 20 Leuten. Will damit sagen, Sommer für Sommer wird ein neuer Kader komponiert, jung und alt und meinetwegen schlau und weniger schlau und erfahren und weniger erfahren und Youngster und Topverdiener und so weiter. Also die Kunst, aus so einem Konstrukt United Nations eine schlagkräftige Truppe zu machen, das ist wirklich eine Herausforderung, die gute Trainer eben meistern. Und dort eben zu wissen, wann habe ich einen Spieler für besondere Momente, wo man fünfe gerade sein lassen kann, ohne dass er halt das gesamte Konstrukt durcheinander bringt. Ja, ich habe neulich ein Buch gelesen, das hieß Vom Solo zur Symphonie. Ein tolles Buch von Christian Gansch, das habe ich geschenkt gekriegt. Wie mache ich aus individuellen Künstlern wirklich ein Orchester, was dann ein Level höher ist? Und das macht ein Trainer und das ist wirklich eine Führungsleistung.
Sehr gut. Okay, also nicht nur die Einstellung, sondern eben auch das Teambuilding, um das mal vielleicht so zu formulieren.
Ja? Absolut, absolut.
Ja? Ja. In einem internationalen Umfeld, du hast ja schon gesagt, mit einer Reihe spätpubertierender Talente.
Das ist so. Ja. Und dann eben diese Emotionalisierung. Es ist doch irgendwie faszinierend. Man sagt, es gibt mehr fußballbegeisterte Menschen als Christen. Heißt also, die sind alle irgendwie fußballmäßig sozialisiert. Und wenn man sagt, ungefähr im Alter zwischen 12, 14, 15 Jahren entwickelt man eine Sympathie, eine Nähe, eine Liebe zu einem Fußballclub und die bleibt in der Regel ein Leben lang bestehen. Das ist wirklich, wirklich faszinierend. Im Übrigen ist das gleichzeitig auch eine Herausforderung, weil wir haben während der Corona-Zeit genau so einen Jahrgang möglicherweise an TikTok und andere Formate wie Netflix oder sonst was verloren. Also diese Emotionalisierung, wie will man es denn sonst irgendwo rechtfertigen, dass man Jahr für Jahr ein Trikot, ein T-Shirt für 100 Euro kauft? Das ist doch schon eine marketingmäßige Superleistung.
Unglaublich. Wie transportiere ich das auf ein Unternehmen?
Gute Frage. Die Unternehmen haben natürlich selten so eine emotionale Bindung, es sind ja in der Regel Fans. Ja, also in der Bank hätte ich mir schon gewünscht, dass meine Kunden gleichzeitig meine Fans sind, ist aber nicht der Fall. Das ist beim Fußball anders. Das Zweite ist, dass Fußball nicht nur wirtschaftlich relevant ist. Wir haben darüber gesprochen, über große mittelständische Unternehmen. Aber wenn man das nochmal eine Treppe höher legt, die Bundesliga macht einen Umsatz von 6 Milliarden ungefähr. Das heißt, also wirtschaftlich wirklich relevant. Ja, da arbeiten direkt oder indirekt in der Bundesliga 100.000 Leute. Das sind aber die Mitarbeiter, wovon wir reden. Es ist diese Kundenbindung, die vielleicht gar nicht so sehr im Wettbewerb ist wegen der Regionalität wie bei einem normalen Unternehmen. Also diese Bindung hat eine ganz klare regionale Komponente meines Erachtens.
Wunderbar. Thomas, ich weiß, wir haben nicht alle Fragen klären können, die wir uns vorgenommen haben. Vielen Dank. Ich bin immer wieder fasziniert über die Einblicke, die du oder der Dialog mit dir ermöglicht in das Fußballgeschäft, das deutlich vielschichtiger ist, als man das vielleicht von außen vermutet, wo 22 Talente gegen einen Ball treten, sondern das ist ein hochkomplexes Gebilde in einem extrem emotionalen Umfeld. Vielen Dank dafür, vielen Dank für die Insights und ich wünsche dir natürlich nur das Beste und freue mich auf unseren nächsten Kontakt. Bis dann.
So machen wir das. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Tschüss.
Lieber Andrea.
Ja, Frank, danke. Ich bin hier emotional mitgegangen, wie das beim Fußball eben so ist. Auch wenn ich jetzt auch persönlich nicht ganz die größte fußballbegeisterte Person bin. Aber wie gesagt, ich lebe in Hamburg. Da ist immer ein Zwischenspiel zwischen HSV und den FC St. Pauli. Und auf eine Seite muss man sich dann früher oder später schlagen. Ich fand es natürlich total interessant, was Thomas gesagt hat. Du hast ein Produkt und das gilt es zu stärken. Und zwar eben auf allen Ebenen. Auf der Verwaltungsebene, auf der Management-Ebene, aber eben auch dieser große Teil der Gesellschaft, der Fans, die ja groß emotionalisiert sind. Darüber habt ihr gerade am Ende auch gesprochen. Und eben dieser Faktor, dass zum Fußball auch immer Glück gehört, also zum Fußballspiel. Und was ich auch extrem prägnant fand, was er gesagt hat, ist, dass jeden Samstag geht alles nochmal auf Null. Und hast du 3 oder 4 Spiele, die sind schlecht gelaufen, hast du sofort eine Krise. Und bei einem Unternehmen hast du eben eine längere Periode, bevor du wirklich sagst, oh mein Gott, wir müssen jetzt hier erstmal handeln. Da kann es schon sich um 3, 4 Quartale handeln. Frank, ist dir das auch so im Kopf geblieben, was er da ausgeführt hat? Oder was waren so die Punkte, die dich begeistert haben?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand vor allem die Parallelen zur klassischen Industrie für gewerblich tätige Unternehmen faszinierend. Das hätte ich mir gar nicht so gedacht. Weißt du, auch im Anlagenbau, was weiß ich, schießt du vielleicht im Jahr auf 20 größere Projekte. Und das ist auch, als wenn du jeden Samstag auf 0 oder auf 1 spielst. Ja, du kriegst den oder du kriegst den nicht. Du bist drinnen oder draußen. Da ist für mein Dafürhalten eine tolle Analogie. Ja. Und ich fand die Parallelen einfach unglaublich. Natürlich ist die regionale Emotionalisierung immer schwierig, aber man kann sich ja auch als Unternehmen fragen, und das weiß jeder Vertriebler von Stunde 1 der Schulung an, dass es immer gut ist, Menschen emotional zu packen und versuchen für sozusagen für sein Produkt, für seine Marke etc. zu gewinnen. Und wenn du dir die Homepages, Mitarbeiterbindungsprogramme und so weiter alles anguckst, dann sind das natürlich überwiegend auch emotional sozusagen flankierte oder fokussierte Programme. Also wenn so ein Unternehmen 300 Millionen, was weiß ich, in den oberen Ligen, vielleicht 500 oder fast 1 Milliarde Euro in England umsetzen, das sind natürlich professionell geführte Unternehmen, vollkommen klar.
Ja, oder wie alt auch Thomas gesagt hat, um Kreditwürdigkeit dann zu buhlen, Vertrauen mit Investoren weiter aufbauen oder auch natürlich mit Banken. Und das sind ja auch Themen, die einem im Unternehmen immer beschäftigen. Und weißt du, was ich auch so interessant fand, Frank? Ich meine, wir haben jetzt in dieser 3. Staffel hier auch schon ganz oft über Mut gesprochen. Und diesen Mut habe ich heute eben auch da wieder rausgehört. Also natürlich ist es mutig, einen Trainer zu haben, und dieser Trainer muss diese Mannschaft formen, so wie das Thomas eben ausgeführt hat, und ein guter Trainer schafft es dann eben abzuleveln. Das fand ich dann nochmal wichtig, so zum Thema Mut, das zu unterstreichen, aber auch, ja, diese 3 Punkte, die er genannt hat, diese klare Rollenaufteilung, die es braucht, Vertrauen, Respekt im Umgang miteinander auf allen Ebenen, darüber haben wir in dieser Staffel auch schon ein paar Mal gesprochen, und natürlich auch eine Kommunikation nach innen und nach außen. Ich erinnere mich da an das Gespräch mit Froster, die dann gesagt haben, wir lassen unser Testimonial jetzt hier einmal sterben für unsere neue Kampagne, und alles hat sich nicht mehr verkauft. Also das sind so Sachen, die da irgendwie gleich sind, Parallelen haben, aber doch nochmal heute sehr, sehr gut für mich, fand ich zumindest, zu hören waren.
Ja, last but not least, Key Takeaway war für mich dann eben auch vom Solo zur Symphonie, dass das Ganze dann erfolgreich ist und bleibt, wenn die einzelnen Boxen vernünftig miteinander ineinander greifen und das Gesamtsystem gut spielt, sich gut anhört und gut rüberkommt. Das war für mich auch ein Thema, was, glaube ich, jeder mitnehmen kann, auch jeder für sich bestätigt.
Ja, also vielen Dank nochmal für euer tolles Gespräch, dass ihr hier den Ball ins Rollen gebracht habt. Auch nochmal vielen Dank an Thomas Ignazi, dass er sich die Zeit genommen hat. Vielen Dank an Frank, an dich natürlich. Wir sind gespannt, wer jetzt seine Key Takeaways hier mitnimmt aus dieser Folge und die Chance nutzt zu seinem ganz persönlichen Wirtschaftselfmeter. Darüber freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns teilhaben lasst. Also schickt uns gerne eine Nachricht, was eure Takeaways sind, auf den Podcast-Portalen eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören an alle Hörerinnen und Hörer da draußen von Klartext Wirtschaft. An der Stelle sage ich, macht's gut und denkt immer dran, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Tschüss, bis zur nächsten Folge.
Ja, lieber Andrea, vielen Dank. Auch nochmal danke an Thomas, und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Klartext Wirtschaft. Der Podcast für die MacherInnen von heute ist der Podcast von Ferchau. Überall, wo es Podcasts gibt.